Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, das Turnier Miami, es hat begonnen dieser Tage. Da werden wir, ja, weil Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht so viel passiert, jetzt gar nicht so vehement drauf eingehen wahrscheinlich. Aber es gibt trotzdem drumherum Themen, ja, die wir, glaube ich, auch einfach besprechen müssen. Sogar auch fernab der USA gibt es noch ein Thema, wo wir sicherlich drauf schauen werden. Und das Ganze, ja, das machen wir heute zu zweit. Mit dabei ist Henrike, denn Tobi ist schon wieder unterwegs. Hallo Henrike.
Hallo.
Ja, Henrike, mal wieder eine entspannte Zweierrunde. Wir haben ja eigentlich, das finde ich ja immer jedes Jahr, ist so ein bisschen ungewöhnlich, so eine kurze Pausenphase zwischen Indian Wells und Miami und das Ganze halt irgendwie so Anfang der Woche. Ich finde das vom Gefühl her immer total ungewöhnlich. Geht dir das auch so oder steigere ich mich da nur in was rein?
Nee, die Startzeiten verwirren mich auch immer noch. So dieses mitten in der Woche fängt's an, dann meistens die Damen auch noch vor den Herren. Dann verschiebt sich das alles immer so ein bisschen, weil die Herren ja eigentlich immer auch das letzte Finalmatch, also im Einzel, haben. Und ja, das wird jetzt bei einigen Turnieren oder bei mehr Turnieren so sein, weil die ATP hat ja jetzt schon den Kalender für nächstes Jahr rausgehauen. Und da werden ja noch mehr Masters-Turniere, also auf 12 Tage, ausgeweitet. Mal gucken, wie dann da die Startzeiten sind. Vielleicht fangen wir dann irgendwann mal einen Donnerstag an oder so. Wer weiß.
Ja, genau. Also da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch viele, viele weitere Veränderungen bekommen. Natürlich auch rund um die Geschichte mit Saudi-Arabien. Da haben wir ja in letzter Woche, glaube ich, ausführlichst drüber gesprochen. Das lassen wir jetzt diese Woche mal aus. Ja, diese Pause der 2-3 Tage, die kennen wir jetzt schon länger, weil Indian Wells und Miami ja schon seit vielen Jahren die größeren Masters-Turniere sind. Und ich sagte es gerade, also wir haben spielerisch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht so viel gesehen, aber ein Thema, was alles überstrahlt hat und ich glaube, ja, das müssen wir zu Anfang dann auch mit reinnehmen, ist, ich glaube, man kann sagen, ein Schicksalsschlag von Aryna Sabalenka, die ja mit ihrem Freund dort war und der völlig überraschend verstorben ist, Henrike. Die größte Überraschung, glaube ich, um das mal gleich vorwegzunehmen, ist, dass sie auch jetzt gerade Zeitpunkt der Aufnahme wirklich auf den Court gegangen ist und an diesem Turnier teilnimmt. Das war, glaube ich, so nicht zu erwarten.
Ja, wobei ich vorab eins korrigieren muss. Also laut ihrer eigenen Aussage waren sie nicht mehr zusammen.
Stimmt,
ja. Das hat sie auf ihrem Instagram-Kanal kurz gepostet. Das war auch ihre eigene Meldung dazu. Warum ihr Freund Konstantin Koltsov, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, in Miami war, weiß ich nicht, um sie zu besuchen oder von sich aus, keine Ahnung. Und es ist laut Aussage der Behörden auch kein plötzlicher Tod im Sinne von plötzlicher Herztod gewesen oder ähnliches. Also er scheint sich wohl selber das Leben genommen zu haben. Insofern ist das natürlich nicht einfach nur so ein Schicksalsschlag, sondern es ist natürlich nochmal eine Dimension mehr, würde ich zumindest aus meinem persönlichen Empfinden sagen, nämlich dass ein Mensch, den du so gut kennst, scheinbar beschlossen hat, selber aus diesem Leben zu scheiden. Und ja, am Ende muss sich jeder selber die Frage stellen, wie gehe ich mit sowas um? Und Aryna Sabalenka scheint sich im Gegensatz zu wahrscheinlich, was viele andere machen würden, dafür entschieden zu haben, weiterzuarbeiten. Ich glaube, da muss man auch einfach immer dran denken, dass das am Ende deren quote-unquote Bürojob ist. Und manchen tut es gut, sich zu beschäftigen. Aber sie hat sich zumindest herausgenommen, keine Interviews zu geben. Und das kann ich auch verstehen.
Ja, ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt gesagt. Man muss natürlich echt immer bedenken, dass jede Person irgendwie ganz anders mit solchen Sachen umgeht und man, glaube ich, das deswegen auch gar nicht bewerten kann, beziehungsweise bewerten darf, ob das jetzt richtig ist, ob das falsch ist, ob sie sich so verhalten soll oder so. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass sie jetzt keine Interviews gibt und sich da irgendwie nicht weiter zu äußern will, weil klar, man rechnet ja irgendwie automatisch dann auch als Person damit, dass man darauf angesprochen wird, damit konfrontiert wird und dass das jetzt auch nicht sein muss und dass sie das nicht möchte. Das ist, glaube ich, vollkommen legitim, unabhängig davon, wie sie sich jetzt entscheidet und ob sie jetzt mitspielt oder nicht. Ja, und ich glaube, Enrique, dabei können wir es, beziehungsweise müssen wir es vielleicht auch belassen, weil das ist natürlich irgendwie eine große News gewesen, weil es überraschend kam, weil es natürlich auch, ich sagte es gerade, ja schon ein Schicksalsschlag ist. Jetzt ganz egal, wie es passiert ist. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt weiter ausführen würden, wir das Ganze auch irgendwie nur zerreden würden am Ende.
Ja, das ist das ja. Also ich hatte das ja erst mitbekommen und also, dass er scheinbar verstorben ist. Und dann kam ja erst im Laufe der Zeit im Prinzip dazu, dass er scheinbar sich das Leben genommen hat. Und für mich war wirklich das Faszinierendste an dieser ganzen Situation, dass halt sofort so eine Diskussion irgendwie auf Tennis X oder den Social Media Kanälen aller Art losging, wie sich Aryna Sabalenka jetzt zu verhalten hat. Natürlich haben auch ganz viele gesagt, das ist irgendwie ihr Ding, das muss sie wissen. Aber ich fand es so interessant, dass ja, irgendwie da jeder auf einmal so eine Meinung dazu hatte, wie die richtige Art zu trauern ist. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil, naja, wie gesagt, das muss ja am Ende jeder selber entscheiden. Aber du hast ja recht, man kann darüber ja nicht wirklich weiter reden. Aber ich denke, wir mussten es mal, ich finde schon, wir mussten es zumindest erwähnen.
Worüber wir reden können, und ich hoffe, es ist dann doch irgendwie angemessen, dass wir dann jetzt einfach so weitergehen, ist Simona Halep, die in Miami jetzt zurückgekehrt ist, ihr erstes Match gespielt hat und ja, wo im Zuge dessen auch eine Diskussion entbrannt ist, weil es auch aus Spielerinnenkreisen dazu Äußerungen gab, dass ja man vielleicht auch in Frage stellen könnte, ob eine Spielerin, die jetzt, auch wenn sie, da haben wir auch hier drüber gesprochen, vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen wieder auf die Tour zurückkehren kann, weil ihre Strafe reduziert wurde, aber trotzdem, das ist, glaube ich, so ein bisschen der springende Punkt dabei, natürlich eine Dopingsperre abgesessen hat, ganz offiziell. Und ja, ob diese Spielerin dann jetzt unbedingt eine Wildcard bekommen muss, um sofort wieder auf die Tour zurückkehren zu können. Enrique, was wir vielleicht noch mal dazu sagen müssen, als wir rein über die Meldung gesprochen haben, dass Simona Halep jetzt wieder auf die Tour zurückkommen kann, haben wir sofort gesagt, naja, die wird ja dann zur Sandplatzsaison zurückkehren, weil warum sollte die jetzt extra in die USA fliegen, nur für dieses eine Turnier in Miami und dann wieder zurückfliegen? Aber genau das hat sie gemacht. Ich vermute ja sogar, dass sie nur deswegen die Wildcard angenommen hat.
Meinst du, die hat uns zwei gehört und gedacht?
Ja, die wollte uns nur ärgern.
Euch zeige ich's. Ja, und es war so lustig. Ich weiß noch, wir hatten drüber gesprochen und wirklich, ich weiß nicht, vielleicht maximal 24 Stunden später kam.
Ich glaube nicht mal. Ich glaube nicht mal.
Noch nicht mal. Also es war echt so kurz danach. Ich dachte so, düdüm. Ja, ich meine, aus Simona Halep's Sicht kann ich absolut verstehen, dass, wenn sie Wildcards bekommt, sie die auch annehmen wird, weil es für sie einfach die leichteste Art und Weise ist, zu Geld zu kommen und wieder Punkte zu bekommen und wieder in den Spielrhythmus zu kommen, der ja schon sehr gut war. Nun hat sie in Miami in der ersten Runde gegen Paula Badosa gespielt, die sicherlich zurzeit auch nicht auf ihrem allerhöchsten Level ist, aber trotzdem, also was man von Simona Halep gesehen hat, war, finde ich, für, was waren das jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre Wettkampfpause, sage ich jetzt mal so. Ich denke, sie wird ja weiter trainiert haben, Wettkampfpause schon sehr, sehr gut. Aber es hat dann doch eine Diskussion aufgemacht über das Thema und ich glaube jetzt nicht unbedingt eine Wildcards oder so, sondern für mich war es eher so eine Frage, ab wann ist Doping Doping, wenn du verstehst, wie ich das meine. Denn die Frage ist ja, ist jetzt quasi unbeabsichtigtes Doping, und das scheint es bei Simona Halep laut Kasia zu sein, zählt das als Doping oder nicht?
Ja, also das haben wir ja, glaube ich, sogar vor 2, 3 Wochen schon ein bisschen angerissen oder auch damals, als der Fall verhandelt wurde, meine ich, haben wir auch drüber gesprochen. Da gab es ja schon in verschiedensten Sportarten so Fälle, wo wir genau auf diese Frage getroffen sind. Ja, und wo wir vielleicht auch ein bisschen, habe ich so für mich festgestellt, dran scheitern, die perfekte Antwort zu finden. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir können natürlich so ein bisschen irgendwie diese ethisch-moralische Schiene ausrollen und sagen, naja, du bist für dich selbst verantwortlich und du musst zu jeder Zeit wissen, was du zu dir nimmst. Und wenn du es nicht weißt, dann hinterfrag es, weil du bist Spitzensportler, du weißt, dass du kontrolliert wirst und dass immer diese Gefahr besteht. Nun wissen wir aber auch, rein auch, finde ich, mal auf unseren Alltag betrachtet, klar, wir sind jetzt keine Spitzensportler und wir müssen da jetzt nicht drauf achten. Aber nur rein, wenn wir jetzt mal auf unsere Ernährung gucken, da wissen wir immer, was wir da so genau zu uns nehmen. Wenn wir jetzt irgendwas im Supermarkt gucken und im Supermarkt sehen und ja, gucken wir dann hinten drauf, was da alles so drin ist an Zutaten, was so die Lebensmittelindustrie da so verarbeitet. Da fängt es ja letztendlich schon an. Und deswegen, darauf will ich hinaus, ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, ja, dürfen wir uns da wirklich so moralisch drüber stellen oder ist das vielleicht sogar doch ein Punkt, wo man den Personen, die so argumentieren und das auch als Beweiskette so darlegen, ja, müssen wir denen das nicht sogar irgendwie gewähren?
Naja, man kann das ja meiner Meinung nach auch mal ganz unabhängig von Schuld oder Nicht-Schuld betrachten. Denn das ist ja dasselbe jetzt letzten Endes oder für mich unterm Strich wie bei einer Verurteilung wegen jeder anderen Straftat. Ich meine, Fakt ist, Simona Halep hat eine Dopingstrafe abgesessen. Das hat das CAS ja auch nicht angezweifelt. Sie haben die Strafe zwar reduziert, aber selbst wenn unbeabsichtigterweise ein Dopingmittel in deinen Körper kommt, machst du dich eines Dopingvergehens schuldig. Aber dafür kriegst du ja die Strafe und wenn du sie abgesessen hast, bist du dann halt wieder spielberechtigt. Das ist die Regeln, auf die wir uns geeinigt haben oder auf die sich der Sport geeinigt hat. Und das ist normalerweise auch die Regel, die bei Verurteilungen gilt, dass man sagt, naja, wenn du eine Strafe begehst, kommst du dafür ins Gefängnis, sage ich jetzt mal. Und wenn du aus dem Gefängnis rauskommst und alles verbüßt ist deine Zeit, dann bist du danach wieder ganz normal wie jeder andere berechtigt, an allem so teilzunehmen. Gibt sicherlich noch Sonderfälle, aber unterm Strich ist es das. Ich glaube, was bei Simona Halep nur so ein bisschen interessant war, ist, dass sie sich so in dem Interview danach, also wir müssen mal sagen, Caroline Wozniacki war die Spielerin, die sich relativ laut darüber beschwert hat, dass Simona Halep eine Wildcard bekommt, weil sie findet, dass das halt kein Vorbild ist, wenn eine Dopingsünderin in Anführungsstrichen eine Wildcard bekommt. Und daraufhin hat Simona Halep gesagt, naja, sie verstehe das ja nicht, sie habe das verdient und man solle ja mal in ihr Kassurteil gucken, so ungefähr, und sich da so ein bisschen als die Unschuldige dargestellt, gefühlt in meinem Gefühl. Und ich habe auch nur Ausschnitte ihrer Antwort gesehen, deswegen mea culpa, wenn sie da irgendwie mehr gesagt hat und ich das nicht mitbekommen habe. Insofern, das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen, weil sie, als das Maria Scharapowa passiert ist, die ist ja auch mal, hatte ja auch mal eine Dopingsperre von 15 Monaten, Simona Halep auch sagte, die Person solle sich danach doch dann bitte wieder brav durch alle Stufen durch hocharbeiten. Insofern, das ist halt so ein bisschen der Punkt, glaube ich, den ich dann so irritierend fand. Aber für mich persönlich ist es so, es gibt die Regel, wenn du eine Strafe begangen hast oder wenn du ein Vergehen begangen hast, wirst du dafür bestraft. Und wenn deine Strafe abgesessen ist, dann ist das fertig damit. Also ich glaube, es ist jetzt Quatsch, darüber zu diskutieren. Und wir alle sind jetzt frei in unserer Entscheidung zu sagen, naja gut, dann gucke ich mir Simona Halep halt nicht an oder so. Oder Mighty vermeide die Miami oder was auch immer oder welche Turniere das dann machen. Ich meine, wenn das massenweise passieren würde, dann würden die sich das auch überlegen. Aber für mich unterm Strich hat sie ihre Strafe abgesessen und ist jetzt wieder berechtigt, ganz normal am Tenniszirkus teilzunehmen.
Der Punkt ist natürlich am Ende, dass sie so oder so davon profitiert, dass sie Simona Halep ist. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also jetzt egal, was in den letzten Monaten, im letzten Jahr gewesen wäre, auch wenn sie verletzt gewesen wäre, sie hätte natürlich, wie ich würde mal fast sagen, bei jedem anderen Turnier auch eine Wildcard bekommen, weil sie ja schon zu den großen Namen auch im Damentennis gehört. Und letztendlich geht es natürlich darum. Weil klar, eine Spielerin, die, weiß ich nicht, 120 stand, vielleicht, ich sage jetzt mal so, den etwas eingefleischteren Tennisfans bekannt ist und dann auf die Tour zurückkehrt, die würde natürlich so eine Chance, so eine Wildcard gar nicht bekommen, weil sie den Namen nicht hat, sondern die müsste automatisch wahrscheinlich dafür sorgen, dann, dass sie sich wieder hochspielt. Weil halt kein Turnier sagt, bis vielleicht auf ein, zwei Ausnahmen, irgendwie eigener Verband oder sowas. Ja, bei uns kriegst du eine Wildcard.
Ja,
Also
klar,
letztendlich profitiert sie davon von Anfang an natürlich wieder.
Ja, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit den Wildcards, ne? Also das ist ja eine Diskussion, die man auch ganz unabhängig von Simona Halep und ihrer Doping-Situation führen könnte. Sind Wildcards auf diese Art und Weise berechtigt? Also ich meine, wir hatten das ja schon mal mit Venus Williams, ne? Ab welchem Punkt ist quasi das, was sie für Tennis geleistet hat, nicht mehr ausreichend, um diesen Regen an Wildcards zu erklären? Oder muss man sagen, naja, wenn man so viel fürs Tennis geleistet hat, wie eine Venus Williams, dann ist man immer zu einer Wildcard berechtigt. Ne? Wildcard sind inhärent schon ein bisschen unfair, weil sie natürlich von den meisten Turnieren eigentlich dazu genutzt werden, um entweder die Jugend des eigenen Landes hoch zu pushen, was ich noch berechtigter finde als anderes, oder eben auf den letzten Drücker noch große Namen zu holen. Aber das ist ja kein Simona Halep, sondern das ist ja ein Wildcard-Problem.
Ja, das stimmt, klar. Also da sind wir bei der Diskussion, die wir, glaube ich, vor allem auch im Rahmen Venus Williams schon mal diskutiert haben, werden wir wahrscheinlich am Ende auch in verschiedensten Konstellationen immer wieder drauf stoßen. Also weil da hast du recht, dann müsste man halt grundsätzlich dieses System Wildcard regeltechnisch beschneiden, zum Beispiel, dass man dafür irgendwelche Vorgaben schafft, Standards schafft. Dann und dann darfst du an die und die Person eine Wildcard vergeben.
Weil wir ja auch im Tennis noch mehr Regeln brauchen, ne?
Ja, okay, da hast du jetzt natürlich ein Argument. Von daher muss ich selber noch mal überlegen, ob ich so dafür bin.
Ich finde es
Kommen
eine
wir?
interessante Frage, ehrlich gesagt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Wie könnte man das optimieren? Weil ich fürchte, unfair wird es immer auf eine gewisse Art und Weise sein. Zum Beispiel mich kotzen auch diese Wildcard-Tauschereien der Grand Slams an für die Jugend. Ne, das machen die ja auch. Die Grand Slams geben ja, ich glaube, immer mindestens eine ihrer Wild, also drei Wildcards dann an jeweils anderen Verbände ab. Finde ich auch eine Frechheit, um ehrlich zu sein. Ja, aber da müsste man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, wie man das irgendwie besser machen kann. Wenn man das überhaupt möchte, kann ja auch jemand sagen, naja, ist halt so.
Ja, gut, am Ende ist immer alles Willenssache, was irgendwie Regeln oder Vorgaben betrifft. Aber ja, ich wollte es vorhin sagen, also kommen wir vielleicht echt nochmal irgendwann in einer anderen Folge zu, weil ich weiß nicht, also schreibt uns mal, aber vielleicht sind wir jetzt auch hier die beiden, die sich da so reinsteigern und das Thema gar nicht so uninteressant finden, aber äußert euch gerne mal dazu, ob ihr vielleicht dazu auch noch mal mehr hören wollt, dann müssten wir uns vielleicht echt mal überlegen, wen man sich da auch einlädt, wen man dazu holt, weil ich glaube sogar, das ist ein größeres Thema, weil das ist genau der Punkt. Also es gibt ja auch so zwischen Turnieren und Verbänden so Abmachungen, die auch wahrscheinlich irgendwie vertraglich geregelt sind oder teilweise irgendwelche Klauseln sind in irgendwelchen anderen Vertragswerken und Kooperationsvereinbarungen. Ist vielleicht gar nicht so unspannend, wenn man das mal intensiver beleuchtet.
Ja, also ich habe schon davon gehört, dass es teilweise auch Turniere sich nicht aussuchen können, an wen alle Wildcards gehen. Also dass da, je nachdem, wie da die Struktur ist, zumindest ein Teil der Wildcards dann von wem anders vergeben werden. Ich fände es ehrlich gesagt interessant, mal drüber nachzudenken. Also weil es halt natürlich in diesem großen Diskussionskreis von wie fair ist Tennis eigentlich jetzt strukturell mal reingehört, aber es ist für heute wahrscheinlich ein Fass, das man nicht aufmachen sollte.
Machen wir lieber noch mal ein anderes Fass auf. Und zwar, ich glaube, das ist eine Nachricht gewesen. Ja, die haben auch alle mitbekommen. Und ich hatte so den Eindruck, da gab es dann doch ziemlich Gelächter drüber. Davis Cup Auslosung hat stattgefunden. Deutschland spielt gegen die Slowakei, die USA und Chile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da denkt man erstmal, ja, das werden im September dann in dieser vorgeschalteten Gruppenphase, bevor es dann im Ende November, glaube ich, in Malaga zum endgültigen Finalturnier kommt, ganz nette Partien. Kann man ja vielleicht mal hinfahren. Das Ganze findet aber in China statt. Diese Gruppe, also nur ausschließlich diese Gruppe, spielt in Zhuhai in China. Und ja, ihr habt es vielleicht gerade gehört, also China ist da gar nicht bei. Selbst, das ist auch so ein bisschen die Besonderheit, denn bei allen anderen drei Gruppen, die auch an jeweils drei anderen Orten stattfinden, ist es halt so, dass in Anführungszeichen die Gastgebernation dann auch selber dort vertreten ist. Nun hat man in sozialen Netzwerken gelesen, ja, totaler Blödsinn, was soll das? Ich, Henrike, finde es natürlich auch unglücklich, kann aber vielleicht gleich sagen, dass ich das gar nicht so blödsinnig finde. Wie siehst du das denn?
Naja, ist wahrscheinlich die Frage, aus wessen Perspektive man guckt. Also ich finde es persönlich natürlich diskutabel, das zu machen. Direkt, also die Gruppenphase ist ja auch direkt nach den US Open. Und von den USA nach China zu fliegen, ist auch nicht mal ebenso gemacht. Also die Spieler sind dann schon so anderthalb Tage unterwegs, glaube ich, mit Zeitverschiebung, Schnipp und Schnapp. Das heißt, sagen wir mal so, wenn Alexander Zverev recht weit kommt bei den käme, bei den US Open, wäre es für ihn schon mal ein Problem, nach China zu reisen. Dann kann man sich natürlich grundsätzlich fragen, muss das sein oder ist das sinnvoll oder ist das fair für die vier Nationen, die dann in China spielen, dass keine von denen die Chance hat, vor Heimpublikum zu spielen? Man hätte ja auch sagen können, na ja, wenn man schon in den USA ist, die USA in die Gruppe gehört, das wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ne, hätte man da irgendwie eine Lösung finden können. Aber letzten Endes geht es wie immer ums Geld. Und da ist China natürlich ein großer Markt und deswegen ist es aus Sicht der ITF, die ja den Tavis Cup nach der ganzen Kosmos Ja und dann doch Nein-Geschichte jetzt wieder selbst ausrichten muss, eine logische Entscheidung, weil die geben es einfach an denjenigen, der die meiste Kohle rüberschiebt. Also muss man jetzt leider mal so platt sagen.
Da ist natürlich was dran, das stimmt. Jetzt komme ich mit einer etwas anderen Sicht, aber eine Pointe am Ende, die verspreche ich jetzt schon. Weil
Gut.
ich habe zuerst gedacht, naja, also ich kann die Intention verstehen natürlich auch, unabhängig vom Geld, weil man schon ja immer sehr darauf bedacht ist, auch vom Namen her, Davis Cup, World Cup of Tennis, dass man irgendwie versucht, das Ganze auch ein bisschen globaler aufzuziehen. Da habe ich im ersten Moment gedacht, gut, okay, dadurch kann ich auch verstehen, dass man nicht nur nach China geht, sondern sich auch tendenziell traut, Gruppen spielen zu lassen, wo dann der Gastgeber selber nicht dabei ist. Weil, wenn wir mal gucken, bei ATP-Turnieren, WTA-Turnieren ist es zwar oft so, dass heimische Spielerinnen dabei sind, aber am Ende der Woche vielleicht auch oft nicht. Und trotzdem ist es nicht so unwahrscheinlich, dass Zuschauer kommen? Ob das jetzt da so sein wird, werden wir sehen. Dann habe ich auf den ATP-Kalender geguckt und habe mir gedacht, so, hey, also jetzt habt ihr mich überzeugt, denn in der Woche drauf findet das ATP-Turnier in Chengdu statt, das Alexander Zverev letztes Jahr gewonnen hat. Und parallel dazu gibt es an selben Ort und Stelle in Zhuhai auch noch ein ATP-Turnier, ein 250er. Und da habe ich dann gedacht, gut. Dann macht das Ganze logistisch ja zumindest so weit wieder Sinn, dass die Spieler denn den Vorteil haben, dass sie in Anführungszeichen dort bleiben können, um in der Woche drauf ein ATP-Turnier zu spielen. Das finde ich kein schlechtes Argument. Jetzt kommen wir zur Pointe. In der Woche ist nämlich noch was, weil Alexander Zverev, wenn er dorthin reisen sollte, wird wahrscheinlich gar nicht da bleiben, denn am Wochenende drauf ist der Laver Cup in Berlin.
Ja.
Das hat es mir dann wieder so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich leider sagen. Denn ja gut, was jetzt Topspieler angeht, aus der Slowakei, Chile, werden jetzt höchstwahrscheinlich keine Spieler dabei sein, die den Laver Cup spielen. Das ist dann aber natürlich, also zumindest sagen wir jetzt mal aus deutscher Sicht, ein bisschen unglücklich. Aber was so das Planungstechnische angeht, muss ich sagen, verstehe ich es dann doch mehr, als wenn das jetzt an einem Ort gewesen wäre, wo in der Woche drauf so gar nichts irgendwie los ist, ATP-Tour technisch.
Ja, da hast du der ATP natürlich, ATP sage ich schon, der ITF, hast du der ITF natürlich sehr viel Nettigkeit zugestanden, dass die an die ATP gedacht
Sehr,
hat.
sehr viel, sehr viel.
Sehr viel Nettigkeit, weil eigentlich hätte die ITF sich auch hinstellen können und sagen können, wir machen das auf dem Mond, ist mir doch egal. Die wird das auch mit dem Laver Cup nicht interessieren.
Das wird damit auch nichts zu tun haben, natürlich nicht. Also genau, du entkräftest das dadurch, aber du wirst recht haben. Also die werden nicht auf den ATP-Kalender geguckt haben und gesagt haben, ja, die haben sich beworben, das machen wir da, passt ja.
Also wenn sie das gemacht haben, dann muss man ja fast schon wieder Respekt vor der ITF haben dafür, dass sie so wohlmeinend sind. Und ich meine, egal wem, ob es jetzt die ITF wäre oder die ATP, denen wird der Laver Cup egal sein. Das ist dann letzten Endes eine Gewissensfrage, die Alexander Zverev mit sich selber ausmachen muss, wo er dann hinfährt. Aber wie ich schon sagte, es geht ja letzten Endes um Geld. Und ich meine, ich finde es auch grundsätzlich gar nicht so schlecht, irgendwie in China was zu machen. Klar, nach der ganzen Peng Shuai-Geschichte kann man sich das natürlich überlegen. Aber man muss halt als jemand, der diesen Sport in irgendeiner Form entwickeln muss, einfach akzeptieren, dass China ein großer und wachsender Markt ist und die natürlich auch bereit sind, Summen zu zahlen. Und dann kann ich halt verstehen, dass die ITF nach dem Debakel mit Kosmos nun sagt, okay, wir müssen irgendwie an Geld kommen, damit wir überhaupt das Ding noch am Leben erhalten können. Denn so wie ich gehört und gelesen habe, und ich meine, das war in einem Artikel von Jannik Schneider, bereitet Kosmos wohl auch gegen die ITF eine Klage vor, weil die ITF sich ja frühzeitig aus dem Vertrag verabschiedet hat. Und sollte Cosmos da irgendwie, ja, Vertragsstrafe einklagen können und damit auch durchkommen, dann ist finanziell also tendenziell Essig bei der ITF, weil viel dürften die nicht haben. Insofern werden die natürlich jetzt alles suchen, um da irgendwie Geld ranzuschaffen. Zumindest ist es meine Theorie. Und ist China natürlich kein schlechter Markt für. Wenn die sich dann anbieten, werden die, sind wir mal ehrlich, also rein buchhalterisch unterm Strich dumm, wenn sie es nicht machen würden.
Ja, da haben wir ja dieser Tage auch andere Beispiele. Ich sag nur Nike, wo wir ähnliche Diskussionen haben, die sogar sehr emotional geführt werden. Da sind wir beim Tennis noch nicht so weit, aber das mit
Ich war noch nie
China.
so froh, dass ich mich für Fußball echt nicht wirklich interessiere. Ich habe das irgendwo gelesen und habe direkt wieder die App zugemacht und gedacht, nein, das Thema, da fängst du gar nicht an, dich mit zu
Und
beschäftigen.
da steigt man mal aus. Ja, was ich noch so als Gedanken hatte, als das bekannt wurde, dass das Ganze nach Zhuhai geht, wo ich so dachte, hey, also das zeigt jetzt auch noch mal, wie sehr China dann doch irgendwie jetzt plötzlich wieder voll drin ist, dafür, dass sie, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre war das, 2 oder sogar 3 Jahre so komplett raus waren, 3 Jahre, glaube ich sogar, aus dem Tennis. Und ja, schauen wir mal, was vielleicht auch da zukünftig noch mehr bei rumkommt.
Ja, und natürlich ist das auch so eine Frage, die ich mir schon in dieser ganzen Saudi-Arabien-Geschichte gestellt habe. Wo macht man den Cut für die Kriterien, um zu sagen, okay, das ist eine Nation, mit der man jetzt keine Geschäftsbeziehungen in irgendeiner Form führt, aufgrund der Menschenrechtsbedingungen, die dort herrschen? Weil das ist ja, sind ja auch immer so Argumente, die angebracht werden mit Saudi-Arabien und auch den Frauen, China auch, ja, mit ihrem ganzen System. Wo macht man da den Cut, ne? Weil ich glaube, wenn man lange genug sucht, kann man überall oder nicht überall, aber man kann an vielen Orten Grund finden, warum man da vielleicht nicht hinreisen sollte. Und ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr simplifiziert ist. Ne? Natürlich gibt es Unterschiede und es gibt gute Gründe, warum man um bestimmte Bereiche oder um bestimmte Geschäftsbeziehungen einen großen Bogen macht oder machen sollte. Aber es ist dann, und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zu der, vielleicht auch ein bisschen zu der Simona Halep-Geschichte, wo macht man die Grenze? Wo sagt man, okay, das geht jetzt nicht mehr?
Ja, richtig. Genau, die Diskussion haben wir, glaube ich, damals auch geführt, beziehungsweise wir uns auch irgendwie versucht, daran zu tasten. Enrique, die Frage wäre jetzt nur abschließend, auch jetzt wieder ein Sprung, aber gibt es aus dieser Woche noch etwas, was wir besprechen müssen, aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht. Das Einzige, was ich vielleicht positiv mal einwerfen kann, ich bin zurzeit in London und gegenüber von meinem Hotel gibt es in einem hübschen kleinen, ja, Stück Gärtchen 4 Tennisplätze, die wirklich massiv genutzt werden. Und das hat mich irgendwie gefreut, weil ich gedacht habe, siehste, so tot ist der Sport noch nicht. Das waren nämlich alles junge Leute.
Ja, also merken wir auch jede Woche, weil wir auch immer mitkriegen, dass wir auch von vielen jüngeren Leuten gehört werden. Im Gegensatz zu dem, was viele so an Tennispublikum sich vorstellen. Nein, Tennis ist auch sehr jung. Das stimmt durchaus. Und ja, da sind wir vielleicht sogar auch ein bisschen bei dem Punkt. Also, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, gerne eine E-Mail schreiben, kontakt@tennisproleten.de, wobei da, glaube ich, viele Jüngere dann sagen, ja, das ist
Wollte
jetzt
ich
mit
gerade
E-Mail.
sagen,
E-Mail
du
ist
hast mit
jetzt
der
eher
ältesten,
was für die Älteren, genau.
du hast mit der ältesten Technologie direkt mal
Ja,
angefangen.
ich habe das Fax weggelassen.
Das stimmt. Oder die Brieftaube.
Die Brieftaube, ja. Wobei, das geht bei uns auch. Das ist kein Problem. Also, wenn ihr Brieftaube schicken wollt, meldet euch. Das ließe sich einrichten. Ja, ihr könnt sonst natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, Twitter etc. findet ihr uns unter Tennisproleten. Dort natürlich auch gerne uns schreiben, wenn ihr etwas loswerden möchtet zu den heutigen Themen oder vielleicht auch sagt, hey, es gibt ein Thema, da sollt ihr vielleicht oder müsstet ihr unbedingt mal drüber sprechen, dann gerne her damit. Ja, und sonst, Henrike, glaube ich, kann ich dir noch schöne restliche Zeit in London wünschen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wahrscheinlich auch zu zweit wieder.
Ja, es wurde uns angedroht.
Richtig, aber auch das, glaube ich, werden wir überstehen und irgendwann demnächst werden wir Tobi auch wieder hier hören. Ja, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann, macht's gut und tschüss.